Also nochmal guten Morgen von mir aus auch an alle, die ich noch nicht begrüßt habe heute Morgen. Und ich möchte einfach nur zu Beginn kurz beten. Vater, in dem wunderbaren Namen von Jesus kommen wir einfach jetzt heute zusammen und wir danken dir einfach für diese Zeit der Anbetung, wo wir dich einfach erleben durftet, Herr, wo wir deine Nähe spüren durftet und deine Kraft und deine Liebe und wie du uns einfach wirklich begegnen willst. Und wir danken dir einfach, dass du uns das ewige Leben anbietest, dass du uns so viel Leben geben möchtest, Herr, das jetzt hier schon beginnt, dass du uns Qualität geben möchtest. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir einfach auch für dein heiliges Wort und für die Inspiration, die wir daraus nehmen dürfen, für die Weisung für unser Leben, für diese Anleitung einfach auch. Wir danken dir, dass so viel Material und so viel Potenzial manchmal in so wenig Buchstaben steckt und dass es voller Leben ist. Und Vater, du hast dieses Wort uns gegeben und als ein Geschenk und du hast es uns gegeben, damit wir Weisung lernen und einfach Erfahrungen mit dir machen dürfen und Erkenntnis haben dürfen. Und wir bitten dich jetzt einfach, Herr, dass du uns Verständnis gibst, Vater. Dass nicht der Manuel Bischof hier redet, sondern dass wirklich du redest. Ich bitte, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen redest. Wir bitten dich jetzt, Herr, dass du uns öffnest dafür, Herr, für die Botschaft. Und dass auch wenn vielleicht das Thema gerade nicht jeden interessiert oder betreffen sollte, was ich jetzt gerade so gedacht habe, dass du einfach redest, Herr, durch die einzelne Bibelstelle und dass du heute Morgen für jeden eine Botschaft hast. Wir danken dir und segnen diese Zeit im Namen von Jesus. Amen. Gut, ja. Mir ist letztes Mal so ein Bild gekommen, als ich morgens aufgestanden bin in Esslingen. Da habe ich so rausgeguckt und in Esslingen gibt es auch Schnee. Wahrscheinlich nur ein Drittel von dem, was der Hanna hat. Bei euch gibt's doch unglaubliche Menge. Ich habe fast keinen Parkplatz mehr gefunden, aber der Herr war gnädig und hat mir noch einen geschenkt. Und als ich zum Fenster rausgeschaut habe, habe ich letztes Mal gedacht, so wie diese ganze Schneemasse auf unsere Dächer liegt, so schwer liegt eigentlich auch die Schuld von dem Menschen auf dieser Welt. Und dann ist mir aber auch gleich gekommen, so schwer wie diese Schuld auf uns liegt, so kann Gott auch unsere Schuld wegwaschen und so reinmachen, so weiß, wie dieser ganze Schnee einfach auch ist. Und es ist mir einfach so gekommen, dieses Bild, dass auch wenn diese Masse fehl ist, Gott kann alles weiß machen. Und Gott kann schwarz machen. Gott kann machen, wie er es will. Und Gott hat große Macht. Und wir feiern ja jetzt am 24. Dezember mehr oder weniger Weihnachten, den Heiligabend, die Geburt Jesu Christi. Und was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich das, dass so viele Menschen, und ich denke jetzt gerade auch so, ja, gewisse kirchliche Kreise oder sowas, wird immer dieses Baby hervorgehoben. Jesus, das Baby, das kleine Kind. Und natürlich musste Jesus als Mensch zur Welt kommen, aber mir erwartet nicht, dass ein Baby wiederkommt am 24. Dezember. Wir können daran Danke sagen an Gott, dass er seinen Sohn geschickt hat in diese Welt, in Form eines kleinen, schwachen Babys, dass sich Jesus erniedrigt hat. Aber auf was mir wartet, ist was ganz anderes. Mir erwartet nämlich, dass unser König kommen wird in großer Kraft. Mir erwartet, dass unser Jesus wiederkommen wird mit großer Autorität und mit großer Herrlichkeit. Und dazu möchte ich heute mit euch einen Psalm anschauen. Ich glaube, ich habe noch nie zum Psalm predigt. Dann ist es halt Premiere. Wir möchten heute im Psalm 110 durchgehen. Also, ich habe auch andere Bibelstelle, aber die braucht ihr nicht nachher aufschlagen. Da sage ich was dazu. Dürft einfach den Psalm 110 aufschlagen. Das ist auch so der Name von meiner Predigt. Psalm 110. Ich lese wieder aus der Schlachterübersetzung. Ich denke, es ist immer gut, mehrere Übersetzungen zum Lesen. Wenn ihr aber durcheinander kommt, hört er halt eher mir zu. Ich versuche mir halt an die Schlachter zum Halde, genau. Ja, ich möchte es ein bisschen höher machen. Gott ist da oben. Und, oder? Ah ja, so ist recht. Danke, das langt schon. Ja, ja. Ist bloß ein bisschen glühe gerade. Also, Psalmen. Psalm ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch Saitenspiel. Das hat man also in erster Linie zum Saitenspiel gesungen, vorgetragen. Das war da also so eine Art Lobpreislieder, könnte man sagen. Und da steckt ziemlich viel Material drin. Ihr seht jetzt hier, steht dran im Vers 1, ein Psalm Davids. Also ist ein Psalm, der von David niedergeschrieben worden ist. Und was viele nicht wissen oder wo sich viele vielleicht schwer tut oder was ich immer wieder mitkriegt habe, gerade von Leuten, die sich jetzt nicht so mit dem Tiefgeistlichen auseinandersetzen, die Bibel eher so ein bisschen sachlich angeht, da denkt man oft, das ist so was Poetisches, ja, das hat irgendwie so was Bildliches, das ist nur so eine schöne Umschreibung für irgendetwas, wie ein Gedicht, irgendwas Fiktives, was man sich vielleicht vorstellen kann, aber was nicht der Realität entspricht, etwas, was gar nichts mit unserem Leben zu tun hat. Ich selber jedoch sehe in der Bibel immer wieder, dass man im Alten Testament und gerade auch in der Psalme Botschafter drin habt, die wirklich eine Erfüllung haben werdet, prophetische Botschafter, die wirklich in Erfüllung treten werdet. Wenn ihr diesen Psalm mit mir jetzt mal durchlesen werdet nachher, werdet ihr rausfinden, das, was der David da schreibt, hat eigentlich nichts mit seinem Leben zu tun. Wenn wir uns diesen Psalm durchlesen, merken wir, eigentlich hat der David, ein paar Stellen könnte man auf sein Leben beziehen, aber irgendwie das, was da drin steht, ist dem so nicht passiert. Und es bezieht sich ein bisschen auf den David, weil er auch der König von Jerusalem war. Aber wir merken, es geht gar nicht so sehr um sein Leben, sondern er redet hier von was anderem. Das werdet mir auch merken. Und ich bin da einfach immer wieder begeistert davon, zum sehen, wie Gott durch Menschen einfach zu uns redet. Wie Gott einfache Menschen wie David gebraucht, gell? David war auch nicht, vom Himmel gefallen. Steht nirgends in der Bibel, dass der Himmel aufgegangen ist und dann hat's plopp gemacht und dann ist der David vom Himmel runtergefallen und hat seine Engelflügel auf die Seite gelegt und ist dann hier rumgelaufen und war der Heilige. Sondern Gott hat ihn hergerufen von der Schafsweide, von hinten. Hat ihn hergerufen und zum König über Israel gesagt. Das finde ich so stark, wie Gott einen so kleinen Menschen nimmt, sage ich mal, vom hintersten Eck, an dem ihr gar nicht denken würdet. Und Gott hat ihn erwählt. Und dieser Psalm bezieht sich, so wie ich es jetzt verstanden habe, oder wie ich es jetzt mal auslege, in erster Linie auf den Messias. Messias heißt der Gesalbte, das ist das hebräische Wort. Christus ist das griechische Wort, das bedeutet das Gleiche. Ist also kein Unterschied. Ich habe schon oft gehört, manche Juden glauben einfach, mir als Christen glauben nicht an den Messias, sondern wir glauben an den Christus, was anderes wäre. Das hat man denen teilweise ja falsch erklärt. Also ein bekannter Prediger hat mal gesagt, du solltest, wenn du mit einem Juden im Gespräch bist, sagen, du glaubst nicht, dass Jesus der Christus ist, sondern Jesus ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Also wir glauben nicht an einen zweiten Messias, sondern es ist dieser Gesalbte, an den wir auch glauben. Nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse sind. Wir möchten jetzt mal anfangen. Ich gehe mit euch einfach Vers für Vers durch. Oder lesen wir einmal schon im Psalm, der ist gar nicht so lang. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges, in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Soweit ich weiß, ist dieser Psalm am meisten zitiert im Neuen Testament. Also von den Psalmen am meisten zitiert, wenn nicht sogar eine vom Alten Testament, von der Stelle am meisten zitiert im Neuen Testament. Also ist ein sehr wichtiger Psalm. Und wir schauen uns mal jetzt den Vers 1 an. Da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Also wer hat den Psalm niedergeschrieben? Das war der David. Und David sagt jetzt, der Herr, also ein Herr, halten wir mal fest, sprach zu meinem Herrn. Der David ist also die dritte Person, sagen wir mal der Beobachter. Der steht da und beobachtet oder der hört es irgendwie und sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und dieser erste Herr, den jetzt hier nennt, das ist, ich weiß nicht, vielleicht auch in eurer Bibel so, dass es ein großer Druckbuchstabe ist. Ist das bei euch auch so? Ja, bei ein paar. Bei den meisten wird es so sein, dass es ein großer Druckbuchstabe ist. Dieses Wort Herr bedeutet, oder ist die direkte Übersetzung vom Namen Gottes. Der Name Gottes im Hebräischen ist ja Yahweh. Die Juden traut sich das nicht mal auszusprechen, soweit ich weiß, so heilig ist der Name. Und sie schreibt ihn nur auf. Und es heißt einfach, der Herr, das ist Yahweh, dieser Name hat die Bedeutung, er ist da, er ist wirksam, er ist, der er ist. Man könnte also sagen, es ist das Dasein Gottes. Also ist der Name, würde ich sagen, von Gott, dem Vater, von dem Schöpfer, der in den Himmeln ist. Er sagt also, der Herr, das ist dieser allmächtige Gott, sprach zu meinem Herrn. Jetzt kommt ein anderes Wort für Herr, das seht ihr auch, wenn ihr reinschaut. Danach kommt ein anderer Herr. Jetzt ist die interessante Frage, wer ist denn dieser zweite Herr? Ein Herr spricht zum anderen Herr. Und dieses zweite Wort Herr steht im Hebräischen, im Alten Testament drin, Adon. Davon leitet sich übrigens auch das Wort Adonai ab, also Gott, der Herrscher. Und dieses Wort Adon an sich bedeutet einfach Herrscher, Gebieter. Und man könnte also sagen, Gott, der Herr, der Vater, spricht zu dem Gebieter, zu dem Herrscher. Und diesen zweiten nennt auch jetzt der David hier seinen Herrn. Und das ist Jesus. Und Jesus ist dieser von Gott eingesetzte Herrscher. Da gibt es eine Stelle, ich lese vor, wer will, kann es auch mit aufschlagen, das sind 5 Verse, das ist Matthäus 22, ab Vers 41 bis 46. Ich lese mal vor. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm: Davids. Er sprach zu ihnen: Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht: Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Wenn ihr jetzt Matthäus Evangelium mal durchgelesen habt, dann wird euch auffallen, dass die Pharisäer immer und immer wieder kommen sind. Sie haben immer wieder versucht, Jesus zum Fangen mit irgendwelchen Fragen. Sie forderten ein Zeichen. Sie sind immer kommen und wollten irgendwie Jesus herausfordern. Jesus war ihnen nicht angenehm. Und wenn ihr jetzt gerade diese Kapitel jetzt, also vor diese Verse 41 lest, da kommen ständig die Pharisäer, da kommen die Sadduzäer, da kommen, glaube ich, die Leute vom Herodes. Jeder versucht Jesus. Das ist interessant. Vorher haben sie sich alle nicht leiden können. Aber wenn es dann darum geht, den gerechten Gottes Versuche außer Kraft zu setzen, haben sie sich zusammengeschlossen. Und man sieht einfach, sie haben sich da versammelt und wollten Jesus die ganze Zeit Fallen stellen. Und was ich einfach sehr stark finde, ist, Jesus ist nicht der Schüchterne, wo dann dasteht und so, ja, ich weiß mir auch nicht mehr zum Helfen und ach, der Herr soll mir helfen. Sondern Jesus hat ihnen in der Kraft Gottes geantwortet. Und nicht nur, dass er ihnen geantwortet hat, sondern er ging dann sogar auf sie los. Nicht in einer aggressiven Form. Er hat nicht sie kaputt gemacht oder so. Aber er hat hier ganz klar Fragen gestellt. Zu ihrer Lehre. Ganz klar zu ihrem Gottesbild. Und hat sich, hat hier in der Kraft des Heiligen Geistes solch eine Botschaft abgegeben, dass am Schluss dran steht. Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jedem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Die haben genug gehabt. Die haben gemerkt, der Jesus ist uns zu stark. Wenn ihr Apostelgeschichte mal gelesen habt, da seht ihr einfach, wenn, Stephanus predigt, und diese, was war das, die Sadduzäer oder ich weiß gerade nicht mehr, welche religiöse Gruppe hat sich da mit ihm angelegt. Und diese Gruppe hat auch nur versucht, ihn zu fangen. Aber es heißt, sie konnten nicht dem Geist widerstehen, indem er gepredigt hat. Weil der Heilige Geist ist eine ganz andere Autorität als dieser menschliche Versuch, irgendwie die Bibel auszulegen. Und wir sehen jetzt jedenfalls hier, Jesus stellt sie diese Frage. Ich habe mir zeitlang gedacht, warum stellt Jesus diese Frage? Weil eigentlich ist er doch der Sohn Davids. Das heißt doch tausendmal in der Bibel, der Nachkomme Davids. Der Punkt ist der, sie haben den Status oder die Wichtigkeit von Messias sehr runtergespielt. Es war immer der Sohn Davids, wie es ist nur ein Nachkomme, es ist einer, der wohl schon wichtig ist, aber David war die große Persönlichkeit und Mose war wichtig. Sie haben Jesus ja in seiner ganzen Art abgelehnt. Nikodemus sagt einmal, als er nachts zu Jesus gekommen ist, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, ja? Also es war ihnen klar, dass Jesus von Gott gekommen ist. Sie haben das versucht zum Leugnen. Sie wollten es nicht wahrhaben. Jesus war nicht, wie sie es haben wollten. Warum? Weil Jesus hat das aufgedeckt, was in ihrem Herzen drin war. Jesus hat nicht diese religiöse Fassade gesehen, wie die Menschen da draußen, die wo gesehen haben, oh, der fastet heute schon wieder, der macht so grimmiges Gesicht und der fastet. Also das ist ein ganz heiliger Pharisäer und der macht das und der macht das. Jesus hat gesehen, dass ihr Herz tot war, dass ihr Herz nicht in lebendiger Beziehung zu Gott war. So besser? Gut. Und Jesus hat hier die Menschen ganz klar angesprochen. Das hat die Pharisäer überhaupt nicht gefallen. Und Jesus hat jetzt hier diese Stelle so ausgelegt und hat gesagt, wenn jetzt Gott zu dem Messias spricht, also zum setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn David sagt, er sprach zu meinem Herrn, wenn David also sagt, er ist mein Herr, dann bedeutet es ja automatisch, dass der vor David war oder höher ist als David. Verstehen wir das? Jesus muss höher sein als David. Jesus ist auch höher als Mose. Jesus ist sogar größer als Abraham, der ja der Urvater von Israel ist, können wir sagen. Ja, von ihm beginnt ja Israel, kann man sagen. Und das ist das Starke einfach. Jesus zeigt hier, er ist nicht nur irgendein Mensch, der ein Nachkomme Davids ist, sondern er ist der von Gott geschickte Adon, der Herrscher, der den Gott eingesetzt hat. Und dass Jesus wirklich ewig regieren wird. Dieses Wort bedeutet einfach Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Machthaber. Mir seht also, Gott der Vater gibt dem Sohn die Autorität und die Salbung und die Kraft und setzt ihn ein als Herrscher über Israel und sogar über die ganze Erde. Das werdet ihr noch später lesen. Dann heißt es weiter nach diesem Vers, also nach diesem Satz, der Herr sprach zu meinem Herrn, diese Aufforderung, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. Das, dass Jesus zu Rechten Gottes aufgefahren ist, lesen wir im Hebräer 12, Vers 2. Da lesen wir jetzt nicht mehr, aber da steht's drinnen. Und Jesus soll sich zu Rechten Gottes setzen und zu erwarten, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Nun, wenn wir uns mal vorstellen, wenn ich jetzt irgendein Herrscher bin oder irgendein König und ich setze mich jetzt hin auf meinen Thron und bin daheim und habe da jetzt meine Feinde vor mir, die sich da immer gegen mich empört haben. Ich denke an die Stelle im Matthäus-Evangelium, wo Jesus ein Gleichnis macht. Da erzählt er einmal und sagt, als erzählt einfach Gleichnis und am Schluss von diesem Gleichnis kommt dieser König wieder und sagt, und nun bringt meine Feinde her, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, und erschlagt sie vor meinen Augen. Er will also seinen Triumph sehen. Er möchte sehen, wie seine Feinde vor ihm niedergemacht werden. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn jetzt meine Feinde vor mir sind, natürlich kann man die auch bloß abschlachten oder ich kann sagen, lass sie irgendwo hinrichten, ich bin jetzt der König. Nein, er sagt, bis ich sie hinlege als Schemel für deine Füße. Das heißt, es soll wirklich ein sichtbarer Triumph sein, ich kann meine Füße drauflegen, ich bin der Herrscher, ich bin der eigentliche König. Und ich denke, das muss uns einfach auch klar sein, dass Jesus nicht bloß wiederkommen wird als ein Lammfrommer, der so auf diese Welt kommt und sagt so, ja, also eigentlich habe ich ja die Welt gemacht, so ganz demütig, und der Planet, den habe ich ja eigentlich erschaffen, und eigentlich habe ich euch alles Leben gegeben, und dass ihr genug zum Essen und zum Trinken habt und dass euch gut geht, das ist ja eigentlich alles meine Gnade und sowas, aber ihr wollt mich ja nicht haben, ich bin halt, ja, dann bin ich halt ein bisschen traurig und gehe jetzt wieder. Jesus wird in ihrer Macht und in ihrer Kraft wiederkommen, wie es die Welt nicht gesehen hat. Diese Zeiten, dass die Menschen auf dieser Welt Ungerechtigkeit tun, diese Zeiten, wo hier Unterdrückung herrscht, diese Zeit, wo der Satan seine Macht ausübt, die wird ein Ende haben. Jesus wird wiederkommen und wird seine Feinde zum Schemel seiner Füße nehmen. Jesus wird in Autorität wiederkommen. Und das finde ich sehr stark. Wie das abläuft, lesen wir jetzt im Vers 2, also im Psalm 110, Vers 2. Da heißt es, der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und dieses Wort für Herr ist jetzt wieder Yahweh, also wieder Gott der Allmächtige oder Gott der Vater. So sage ich es jetzt mal, Gott der Vater. Und er sagt jetzt, er wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Das Zepter hat die Bedeutung gehabt, ich setze jemanden zum König ein, beziehungsweise viele Könige, wenn er so alte Bilder anschaut von damals, die haben oft ein Zepter in ihrer Hand gehabt. Das hat bedeutet, ich habe Macht, ich habe Autorität. Und Gott sagt jetzt, er wird das Zepter deiner Macht ausstrecken, also er redet über Jesus, wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, er gibt den Befehl von Jerusalem aus, herrsche inmitten deiner Feinde. Und das ist auch eine krasse Aufforderung eigentlich. Du sollst mitten im Umfeld von deinen Feinden herrschen. Jesus wird mitten unter seine Feinde treten. Er wird sich nicht irgendwie von hinten anschleichen oder sowas, sondern er wird sichtbar kommen. Er sagt, der Tag des Herrn wird so sein, dass wenn er wiederkommt, das werden wir alle erkennen, ja. Das ist nicht so, dass irgendwelche Leute sagen, oh, Jesus ist jetzt angekommen, man muss uns das sagen. Sondern es wird so sein, dass wir das wirklich erkennen werdet. Er sagt, so wie der Blitz vom Osten zum Westen rüberfährt, so wird es auch so sein. Man wird es alle im Himmel sehen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und er wird inmitten seiner Feinde herrschen. Und ich sehe auch wieder dieses Zusammenspiel. Auf der einen Seite Gott, den Vater, der alles beschließt, der auch diesen Tag festsetzt, wann das ist. Und auf der anderen Seite Jesus, den er einsetzt, als den König. Der Vater sagt zum Sohn, du sollst eingesetzt werden als König. Und der Vater wird das Zepter deiner Macht ausstrecken und autorisiert Jesus, das zu tun. Ich finde es auch wieder interessant, Jesus nimmt sich nicht irgendwie die eigene Ehre. Jesus sagt jetzt nicht, ja, also Gott hat doch gesagt, ich bin der König und jetzt mache ich halt mal da Rambazamba und werde mir alles zurückholen, sondern wir sehen hier einfach, wie der Vater im Einklang mit dem Sohn zusammenarbeitet. Und ich finde, das ist auch ein gutes Bild für uns. Ich denke so an David. David wurde gesalbt zum König Israels, aber Saul hat noch immer gelebt. David hätte ja jetzt sagen können, ja Leute, ich bin jetzt der Gesalbte, jetzt hole ich mir mein Schwert und schlachte den Saul ab, hat aber nie gemacht. Er hat gewartet, bis Gott ihn einsetzt zum König. Er hat seine Hand nie an Saul gelegt. Er hat mehrere Möglichkeiten gehabt, Saul zum Töten. Und ich bin sicher, Gott wäre mit ihm gewesen. Aber David hat gesagt, er vertraut auf seinen Gott und vertraut, dass er ihm zu rechter Zeit über das einsetzen wird, um was es geht. Gut. Und da geht's weiter, und da heißt es eben, von Zion aus herrsche inmitten deiner Feinde. Da gibt's eine Parallelstelle da dazu, im 1. Korinther 15, Vers 25. Das lese ich mal schon vor. Das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, Chris, aber danach kommt das, auf was ich eingehen will. Da heißt es, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er, das ist jetzt Jesus, das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht besiegt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt, denn, das ist jetzt so ein Zitat, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und wir sehen jetzt auch hier wieder, jetzt heißt es, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er diese ganze Mächte besiegt hat. Und wo ich das so durchgelesen habe, habe ich gedacht, sag mal, ist das nicht eigentlich ein Widerspruch in erster Linie? Jetzt steht da oben drinnen, setze dich zu meiner Rechten, also mach's dir gemütlich, trink einen Kaffee, essen Schokolade, ruh dich aus, du hast viel gemacht, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also Gott zu mir sagen wird, Manuel, du hast jetzt genug gemacht, hock dich zu meiner Rechten, dann sage ich, ja wunderbar, Halleluja, oh, ist das schön, ich hock jetzt hier und muss nichts mehr machen, der Herr wird mir meine Feinde unter meine Füße legen, ja, ich brauche mich auch nicht mehr anstrengen, nichts mehr kämpfen. Jetzt auf einmal heißt es, er streckt das Zepter aus und dann schreibt der Paulus im Korintherbrief, Jesus wird seine Feinde besiegen und danach wird er das Reich Gott dem Vater übergeben. Und da habe ich mir dann auch erst gedacht, so sag mal, ist nicht ein Widerspruch. Nee, es ist kein Widerspruch. Das ist nämlich ein geistliches Prinzip und das ist das, was die Kraft Gottes oder die Größe Gottes kennzeichnet. Ihr fragt euch jetzt, warum. Das ist ganz einfach. Oft sagt Gott, ich habe dir das und das gegeben. Zum Beispiel, es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Manche von uns sind krank und leben in ihrer Krankheit drinnen und dann heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann sagen wir, ich sehe aber nichts von deiner Heilung in meinem Leben. Da steht irgendwas in der Bibel und das stimmt gar nicht. Oder machen wir ein anderes Beispiel. Da steht in Josua steht es drinnen, da sagt Gott, und jeden Boden, den ihr betreten werdet, habe ich euch gegeben. Das Problem ist bloß, zu der Zeit hat Israel kein einziger Fuß auf das verheißene Land gesetzt. Die haben nur gar nichts gemacht. Die Feinde haben da auch nicht irgendwie sich groß dafür interessiert. Das, was man gesehen hat vor Augen, war, dass die Feinde im Gebiet leben, dass die machen, was sie wollen, und da war nicht zum Sehen, dass Israel kommt und es einnehmen darf. Genauso ist es auf dieser Welt da, Hanne. Die Menschheit lebt, die wenigste Frage nach Gott, oder es sind nicht so viele zumindest, und es heißt, dass Jesus, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden, was es nicht nur übrigens in Bezug auf irgendwelche Menschen ist, die sich Gott widersetzen, sondern natürlich vor allem im Satan und seine Kumpane. Was ich einfach hier drin sehe, ist dieses Prinzip, Gott spricht was aus. Gott sagt, ich habe dir gegeben. Und Jesus weiß, wenn es der Vater sagt, wird's eintreffen. Und nun muss Jesus tatsächlich aktiv werden. Das heißt, er kommt aus dieser Ruhe heraus und er wird wiederkommen. Wenn wir Offenbarung lesen, sehen wir, dass Jesus in großer Kraft, in großer Herrlichkeit wiederkommen wird. Und das ganze Heer des Himmels mit ihm. Also Jesus wird aktiv sein. Jesus wird also nicht irgendwie so auf dem Thron hocken und wartet, bis ihr alle umfallen und irgendwie das erledigt ist. Sondern Jesus wird kommen und wird sich diese Sache erkämpfen. Aber das Starke ist das, er macht es nicht aufgrund, weil er es aus seiner eigenen Kraft versucht, sondern aufgrund dessen, weil Gott gesagt hat, ich lege deine Feinde hin als Schemel für deine Füße. Das bedeutet einfach das, Gott ist mit ihm. Aber ich denke, das ist auch für uns eine Anweisung. Oft haben wir in der Bibel ein Versprechen Gottes. Gott sagt das und das und das zu uns. Gott sagt, du sollst das und das machen oder das und das. Und wir sagen, ja Gott, du sagst irgendwelche Sachen, du sprichst was über mich aus und es ist gar nicht eingetroffen. Aber Gott möchte, dass wir für unsere Rechte, für unsere Dinge, die er uns geschenkt hat, lebt. Zum Beispiel heißt es im, ach wo ist denn das, Lukas, oder? Wo Jesus sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Das muss man uns mal überlegen. Wir haben Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Da haben wir Zugriff drauf als Christen. Bloß kommt der Punkt, wir müssen das in Anspruch nehmen. Nochmal das Beispiel mit dem David. Wo hat der David diesen Psalm her? Ich kann mir den nicht aus der Nase ziehen. Und vor allem wenn, dann würde nicht gut zulassen, dass das in die Bibel reinkommt. Das ist prophetisches Material. Wie konnte David so einen Psalm niederschreiben? Wo kommt es her? Das kommt daher, weil er in inniger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, weil er in einer tiefen Beziehung zu Gott gelebt hat. Nicht irgendwie religiös, dass er da große Rituale gemacht hat. Er hat einfach seinen Gott geliebt. Er hat seine Saiteninstrumente gespielt. Und der Heilige Geist kam über ihn. Ich glaube nicht, dass der David da geguckt ist und gesagt hat, jetzt muss ich 40 Psalme schreiben oder 50 oder wie viele er auch gemacht hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, David ist mitten in seine Verfolgung oder mitten unter fröhlicher Zeit, was für Zeit er war, da guckt, hat sein Saiteninstrument gespielt oder ein anderes Instrument und ihm kam das vom Herz heraus oder er hat prophetisch auch Sachen gehört von Gott, er wurde inspiriert. Das kam aber nicht daher, weil er auf einer theologischen Schule war. Das kam daher, weil er in einer tiefen Beziehung mit Jesus gestanden ist. Und ich denke, das ist einfach auch das, was uns einfach auch zeigen sollte. In dieser tiefen Beziehung mit Gott zum Leben, dann funktioniert es auch. Und dann ist es kein Widerspruch mehr in der Bibel, was man da leset, sondern man sieht, da ist eine Einheit da dahinter. Wenn Gott etwas ausspricht, wird's auch passieren. Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, die gesagt haben, Gott hat mir das und das versprochen. So einige Beispiele könnte ich sagen. Ich denke an eine Frau, wo er letztes Mal erzählt hat auf der Glaubenskonferenz in Schondorf, auf der Glaubenskonferenz. Und diese Frau hat die Zusage gehabt, dass ihre Tochter geheilt wird von Gott und sah immer schlecht aus. Aber diese Frau hat festgehalten an diesem Wort. Sie hat gebetet, sie ist dranbleiben. Und dieses Mädchen ist wieder absolut gesund geworden, weil diese Frau hat darauf vertraut, dass was Gott sagt, das wird auch eintreffen. Okay. Man sieht also, Jesus wird kommen unter seine Feinde herrschen, er wird sie besiegen und wird das Reich Gott dem Vater wieder übergeben, heißt es. Und jetzt sehen wir schon wieder diese Zusammenarbeit aus dem Herrn und dem Herrn. Da ist kein gegenseitiges Hassen oder kein gegenseitiger Kampf, sondern es ist eine Einheit. Der eine befähigt den anderen und der eine gibt's dem anderen wieder zurück. Das ist wirklich schön. Und deswegen ist es auch nicht so, dass man unbedingt Gott aufspalten muss in verschiedene, also sagen würde, Gott, also es sind viele Götter, es ist ein Gott, der sich in drei Arten offenbart. Ich finde einfach ein Beispiel, ist mir da mal aufgegangen und in dem, so versuche ich das den Menschen immer zu erklären, wenn zu mir Leute schon gesprochen haben, gerade Moslems, ihr glaubt doch an drei Götter oder ihr glaubt doch an Gott den Vater, an Maria die Mutter und Jesus den Sohn. Da sage ich schon mal nein, also an Maria glauben wir nicht als Mutter. Maria war hart gesprochen mal, aber sie war ein Werkzeug Gottes. Gott hat sie gebraucht, um einen Zweck zu erfüllen. Johannes der Täufer war auch ein Werkzeug Gottes und mir auch. Natürlich sind wir nicht bloß Werkzeuge, sondern geliebte Kinder. Aber Gott gebraucht uns, um in dieser Welt was zu bewegen. Und wir glauben an den Vater, den Sohn und den Geist. Und kein Mensch wundert sich, wenn ich sage, du bestehst aus Körper, Seele und Geist. Körper, Seele und Geist. Das sind drei Zustände. Wenn eins fehlt, kann der Mensch nicht existieren, ist nicht vollkommen. Und es heißt im 1. Mose, dass Gott uns in seinem Bilde geschaffen hat. Das heißt, wenn wir im Bilde Gottes geschaffen sind und wir sind Körper, Seele und Geist, hat es eine Art Parallelstelle zu Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich sehe ja einfach diese Übereinstimmung einfach, dass wir auch ein dreieiniges Wesen sind. Trotzdem sagt auch niemand zu mir Manuel und da fühlt sich jetzt bloß mein Geist angesprochen. Wenn jemand sagt Manuel, funktioniert mein Körper, meine Seele und mein Geist. Alles drei fühlt sich angesprochen. Okay, machen wir weiter. Da kommt Vers 3. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Mir seht also, es heißt, dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. Mir als Volk Gottes, mir freut uns auf die Wiederkunft des Herrn. Mir freut uns, dass der Herr Gerechtigkeit auf dieser Welt aufrichten wird. Mir freut uns darauf, dass der Herr sein Reich einnehmen wird. Es heißt am Sacharja 14, Vers 5, dass der Herr wiederkommen wird, samt all seine Heilige. Das heißt, am Tag Gottes wird hier einiges los sein. Wenn ich mir überlege, Jesus wird wiederkommen. Und Jesus wird nicht bloß allein hier wiederkommen, sondern alle Engel mit ihm und alle Heilige. Ich frage mich, wo die überhaupt Platz finden sollen, wo die alle hinkommen, aber der Herr wird's wissen. Und das wird ein großes Aufgebot sein. Und die himmlische Heerschare sind bereit zum Kampf. Dann geht's weiter im Vers 4. Der Herr hat geschworen, das ist jetzt also wieder der Herr, der Jahwe, der Allmächtige, oder halt der Vater. Der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen. Du, das spricht er jetzt wieder zu Jesus, du bist Priester in Ewigkeit. Nach der Weise Melchisedeks. Er sagt jetzt, du bist mein Priester in Ewigkeit. Warum ist Jesus der Priester Gottes? Dazu müssen wir jetzt den ganzen Hebräerbrief durchgehen, um das genau zu sehen. Das machen wir jetzt nicht. Was man einfach sieht, ist das, Jesus hat ein vollkommenes Opfer einmal dargebracht. Man sieht ja immer wieder, wenn ein Priester Opfer darbringen muss, er muss für seine eigene Sünde Opfer darbringen. Jesus muss das aber nicht mehr, denn Jesus hat sich ein für alle Mal hingegeben. Und es heißt jetzt hier, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und im Hebräer 7 ist diese Beschreibung, wer ist Melchisedek und was macht er? Und um das mal zusammenzufassen, da steht geschrieben, er war König von Salem. Und der Name Melchisedek an sich bedeutet König der Gerechtigkeit. Und er war König von Salem. Salem heißt Friede. Das heißt also zusammengefasst, er ist König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und war noch ein Priester. Also der hat drei Sachen beinhaltet, kann man sagen. Und noch mehr. Er war auch ohne Namensregister, ohne Anfang und Ende der Tage, heißt es in der Bibel. Das ist so ein Bild für Jesus, dass Jesus auch ohne Anfang und Ende ist. Und Jesus ist sozusagen König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Und in dieser Welt schreit immer wieder die Menschen, warum gibt's keinen Friede? Wenn ihr jetzt mal guckt, wenn es eine Umfrage gibt, was wünschen sie sich zu Weihnachten? Oder was wünscht man sich? Schreit oft die Menschen Friede, Friede, Friede. Irgendwo wollen die Menschen Friede. Das Problem ist bloß, dass unser ganzes Leben, wenn wir Jesus nicht haben, ein einziges Leben in Feindschaft war gegen Gott. Das steht in der Bibel drin, dass unser Leben Feindschaft gegen Gott war. Nicht, weil wir vielleicht bewusst sagen, Gott, ich hasse dich, aber mit unseren Werken haben wir gezeigt, dass wir Gott nicht lieben, sondern dass wir ihn hassen, dass wir mehr Lust haben an unsere eigene Sache als an Gott. Und diese Welt liegt im Arge. Und der Punkt ist, der Jesus wird kommen und wird ein Friedensreich aufbauen. Das Problem ist bloß das, Jesus kann keinen Frieden auf diese Erde bringen, solange der Satan hier rumläuft und solange das Böse hier herrscht. Wie will ich Frieden aufbauen? Machen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, dieser Raum wäre die ganze Zeit ein Schweinestall, ja? Und die ganzen Schweine rennen da herum, machen einen Haufen Sauerei. Wenn ich jetzt hier reinkomme und fange jetzt hier an zum Putzen und mache jetzt hier irgendwo einen schönen, sauberen Fleck, stell da irgendwas hin und sage jetzt, das ist jetzt mein Friedensreich oder irgendwas und will weitermachen, was passiert? Die Schweine kommen und rennen und hauen mir alles wieder über den Haufen. Kaum kommen wir hinterher und sagen, ja, gehst du da weg? Kommt das nächste schon wieder. Das funktioniert so gar nicht. Sondern wir sehen hier, Jesus wird kommen und muss aufräumen. Also es bleibt ihm auch keine große andere Möglichkeit. Vielleicht sagen wir, oh, das ist so blutrünstig, dieser ganze Psalm. So viel Gewalt und so gewalttätig. Und ist Gott denn wirklich so, macht es Gott so viel Spaß, alle umzubringen? Der Punkt ist einfach, der Gott ist gerecht. Und seit Jahrtausenden schreit die Menschheit zum Himmel hoch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen jede Sekunde hungert und verdurstet und gefoltert werden und in Krankheit sind, nur weil irgendwelche andere sich darüber bereichern wollen. Die Ungerechtigkeit, die auf dem Planeten herrscht, die schreit zum Himmel hoch. Das muss unglaublich sein. Und Gott wird diese Ungerechtigkeit besiegen und er wird wiederkommen. Und deswegen wird er seinen Frieden herbringen. Und es geht nur, indem er Gerechtigkeit schafft. Friede kommt nur, wenn er Gerechtigkeit schafft. Und diese Gerechtigkeit beinhaltet Gericht. Und dieses Gericht wird kommen auf diese Welt. Und ich denke, das ist wichtig, das für uns einfach auch zum Verinnerlichen. Oftmals habe ich den Menschen nur gesagt, so, ja, Jesus liebt dich und nimm Jesus in dein Leben auf, damit du gerettet wirst. Aber ich habe gemerkt, wenn die Leute erzählt haben, Jesus wird wiederkommen und du musst dich dann verantworten, dass die Menschen dann irgendwie ganz komisch waren. Weil ich dann gedacht habe, ach, da kommt wirklich einer. Also es ist nicht bloß irgendwie so, ja, man kann halt mit Gott leben, sondern der Punkt ist, der jeder wird mal vor ihm stehen, wenn er kommen wird. Okay, da machen wir weiter. Da kommt der Vers 5, da heißt es, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Und ihr habt nachgeforscht, schon das auch nicht gewusst, beziehungsweise hier ist wieder dieses Wort Herr in normale Buchstaben. Und hier ist jetzt die Rede vom Adon. Also, er sagt jetzt, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob jetzt der David das zu uns geschrieben hat, ob das jetzt eine Verheißung für uns ist, oder ob er das jetzt, ob das jetzt der Vater zu ihm gesagt hat. Ich denke, wir können es auf uns alle anwenden, beziehungsweise auf das Volk Gottes. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Hier ist jetzt die Rede von diesem Adon, von dem Herrscher, also von Jesus. Das heißt, er wird Könige zerschmettern am Tag seines Zorns. Jesus wird also an diesem Tag großen Zorn haben, wenn er hierher kommt, wenn er das ausführen wird. Es heißt auch in der Offenbarung, dass das Lamm zornig ist. Jesus ist ja das Lamm Gottes, heißt es in der Bibel. Und wenn ich mir Lamm vorstelle, oder wenn ich es mal gesehen habe, so ein Lamm sieht nicht gerade zornig aus, oder? So ein Lamm sieht ja echt putzig aus, also das ist ja so das armste Viech, was es gibt. Ein Löwe kann zornig aussehen, mein Kater, wenn ich den geärgert habe, kann auch zornig aussehen. Da erinnere ich mich nur dran, als ich ein kleiner Junge war, wenn ich mit ihm kämpfen musste oder durfte, oder wie man das auch sieht, der konnte auch richtig zornig werden und konnte auch kratzen. So, aber so ein Lamm, das ist eigentlich nicht zornig. Aber hier steht in der Offenbarung 6, Vers 16, könnt ihr nachlesen, dass das Lamm Gottes zornig ist. Das muss also schon gewaltiger Zorn sein, wenn das Lamm schon zornig ist. Dann geht's weiter, Vers 6. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Und ich persönlich bin sehr der Ansicht, dass das genau diese Beschreibung ist für den Antichrist. Es heißt in der Offenbarung, dass jetzt am Ende der Zeit der Antichrist auftreten wird. Der Gegenchristus. Anti heißt der Gegen. Dieser Gegenchristus. Und der Antichrist ist nicht irgendeiner, der jetzt dasteht und sagt, ihr sollt nicht an Jesus glauben. Das muss gar nicht dem sein Ziel sein. Sondern der wird so wunderbar sein und wird so viele gute Sachen machen, dass die ganze Welt ihm nachläuft und sagt, das ist aber ein Supermann. Der nimmt die Sache jetzt in die Hand. Es kann sein, das ist so meine persönliche Vermutung, dass die Wirtschaftskrise wahrscheinlich wieder zuschlagen wird und dass das einer sein wird, der aus diesem ganzen zerstörten System, das wir haben, hervorkommt und versucht, es zusammenzubringen. Und dann die Welt schreit, du bist gut. Denken wir mal an Adolf Hitler zurück früher. Deutschland hat nicht gerade die beste Phase gehabt. Und der Hitler hat es geschafft, dass wir wieder Arbeit haben, dass Deutschland wieder wirtschaftlich Aufschwung hat. Natürlich, wenn du ohne Ende Panzer produzierst und für das Militär, gibt es immer Arbeit. Und wenn die Länder überfallen, ist klar, dass ich denen das Essen und das Trinken und die Rohstoffe wegnehmen kann. Aber das war die Menschen. Viele war das egal. Hauptsache, uns geht's gut, der Hanno, und die anderen können ruhig verrecken. Das war viele Menschen egal und ist noch immer egal, wie es die anderen geht. Hauptsache, mir geht's gut. Und dieser Antichrist, der wird hier kommen. Und vielleicht ist er schon in Erscheinung. Ich habe mal eine Prophetie gehört. Da hat mal jemand vor ein paar Jahren gesagt, es sind sich viele einig, dass der wohl schon geboren sei. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Will ich gar nicht so kommentieren. Ich will nur so sagen, ich würde nicht behaupten, dass der jetzt erst nur in 5000 Jahre kommt. Also ich glaube, so weit weg sind wir von denen die ganze Sache nicht mehr. Und das, der Punkt ist der, dieser Antichrist, den wird Jesus besiegen. Es heißt im 2. Thessalonicher 2, Vers 8, Jesus wird ihn umbringen mit dem Hauch seines Mundes und er wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das finde ich sehr stark. Jesus muss nicht also auf die Erde kommen, muss Schwert nehmen und Bogen und muss kämpfen und rummachen oder muss sich anstrengen. Unser Herr hat Autorität. Er kommt und er muss sich nicht mal schmutzig machen. Er wird durch den Hauch seines Mundes diesen Antichristen besiegen. Der Hauch seines Mundes wird ausreichen, um seine Feinde niederzustrecken. Jesus ist eine ganz andere Liga als der Antichrist. Jesus ist, oft habe ich mir so gedacht, Jesus und der Teufel sind so gleich stark, ja. Und der Teufel ist so, und Jesus ist so, und es ist so dieser Kampf, wie wenn man mal so einen Actionfilm anguckt. Am Schluss, wenn der Superheld 50% stark ist und andere böse Gegner 50% und jetzt kämpft sie so und man denkt, oh, überlebt das oder überlebt das nicht. Und am Schluss hat er doch 51% und gewinnt voll der gute Held. So ist bei Jesus nicht. Jesus kommt in ihre Kraft. Die können wir uns gar nicht vorstellen. Und Jesus muss nämlich kämpfen. Jesus hat gekämpft. Jesus hat gesiegt. Jesus ist der Herr. Und das ist das, was uns bewusst sein sollte. Das Problem ist nur, was ich gemerkt habe, ist das, was Jesus für Autorität hat in unserem Leben, aktuell oder nicht aktuell. Was ist wichtiger in meinem Leben? Gebe ihm Teufel Raum oder gebe Jesus Raum? Das ist eigentlich der Punkt, was über uns entscheidet. Okay, und dann mein letzter Vers. Da heißt es, er wird trinken aus dem Bach am Weg, darum wird er das Haupt erheben. Und ich denke, das ist einfach so ein schönes Gleichnis dafür. Jesus wird wiederkommen. Jesus ist auf dem Weg hierher. Jesus ist in einem Kriegszug. Er ist unterwegs. Er trinkt aus dem Bach am Weg. Er ist unterwegs und nimmt dieses Wasser. Ich denke, das bedeutet in erster Linie, ist das ein Symbol für den Heiligen Geist. Wasser ist immer ein Symbol, oder was ist immer, aber meistens, wie ich es kenne aus der Bibel, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und dieses Wasser wird er in sich haben. Er hat dieses Lebenswasser in sich. Er ist voll des Heiligen Geistes, wenn er hierher kommen wird, in der Kraft des Heiligen Geistes und wird hier ankommen und er wird sein Haupt erheben. Wir als Gemeinde repräsentieren nicht irgendein Jesus, der als Kind, also dieses kleine Kind, ja, wir waren vor einer Weile mal in der katholischen Kirche in Alfdorf, sind spazieren gelaufen und du siehst halt immer so Bildler, so die Maria und das kleine Baby Jesu oder ein andere Stelle gibt es halt das Kreuz, wo Jesus tot hängt. Das sind alle Symbole. Natürlich, Jesus ist als Kind gekommen. Halleluja, danke Gott, dass du ihn geschickt hast. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Halleluja, danke Herr, dass du ihn ans Kreuz für uns geschlagen hast, für unsere Schuld. Aber das ist ja alles geschafft, es ist vollbracht. Wichtig ist das, er wird wiederkommen, er hat das Haupt erhoben, er ist König über alles. Und ich denke, das ist einfach auch für uns Glaubensstärken zum Sagen. Unser Jesus sitzt nicht irgendwie im Himmel und denkt so, oh, der Manuel, jetzt hat er schon wieder Kopfweh und betet zu mir. Das Kopfweh ist so schwierig. Ich kann das Kopfweh schier nicht wegmachen von Manuel. Jetzt muss ich mich anstrengen und, oh, Engel, hilf mir mal. Jetzt, ich muss meine Krücke holen und jetzt gehen wir mal zu Manuel, muss den gesund machen. Ich sehe in der Bibel einen anderen Jesus. Ich sehe einen, der spricht ein Wort und es geschieht. Der Punkt ist einfach der, das finde ich auch so interessant in Matthäus. Da kommt der eine Mann zu Jesus und sagt so, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen oder reinigen. Der Mann hat gewusst, das Können ist nicht das Problem von Jesus. Können kann der alles. Er hat gesagt, wenn du willst, und jetzt kommt das Schöne, Jesus sagt, ich will. Und das ist diese Zusage, die uns einfach macht, Jesus will. Und um das nochmal zusammenzufassen, diese Sache in Anspruch zu nehmen, bedeutet aber auch selber ins Gebet zu gehen, bedeutet auch für die Sache zum Kämpfen. Ich habe da mal eine Predigt drüber gehalten, vielleicht erinnert ihr euch, vor 1-2 Jahren, da habe ich die Predigt der Kaiser, kämpfe für dein Recht. Und da habe ich einfach herausgefunden, als Christen, wenn wir wirklich im Sieg leben wollen, gehört es auch da dazu, diese Dinge in Anspruch zu nehmen und gewalttätig gegen den Teufel vorzugehen. Ich habe mal ein Buch gelesen vom Smith Wigglesworth, vielleicht sagt euch das was. Und das hieß Apostel des Glaubens. Dieser Mann, der hat vor 100 Jahren gelebt oder sowas in England. Und der hat viele, viele Zeichen und Wunder erlebt und hat viele Menschen geheilt. Und Smith Wigglesworth schreibt in seinem Buch, er ist mal spazieren gelaufen und da war da eine Frau. Und da kam so ein Hündchen. Und das Hündchen ist immer rumgesprungen auf der Straße und er ist auf die Frau los. Also nicht aggressiv, aber der wollte halt, dass sie ihm was zum Essen gibt. Und die Frau wollte ihr Ruhe. Und hat sie gesagt, geh weg. Und dann kam der Hund wieder. Und dann hat sie wieder gesagt, geh weg. Und dann kam der Hund schon wieder. Auf einmal drehte ich sich um und schreit, ja, gehst du jetzt weg? Und dann ist der Hund abzischt. Und dann hat es mich wirklich so gesagt, und genau so müssen wir mit dem Teufel umgehen. Wir können nicht sagen, jetzt weg mit den Dämonen, bitte. Jetzt lass mich in Ruhe, komm, bitte, lass mich in Ruhe. Sondern aggressiv und klar sage, im Namen Jesu, ich binde dich, geh von mir. Was aber nicht heißt, und ich bin gegen diesen Trend, das ist meine Meinung, wenn du mir den Kopf runterreißt, aber macht's. Ich bin gegen diesen Trend, den Teufel auszulachen. Ich bin gegen diesen Trend, sich lustig zu machen über den Satan. Ich habe Christen kennengelernt, die verspotten den Satan. Satan, du bist dumm. Satan, du bist das. Ich spotte über dich. Wir lachen über den Teufel. Wir lachen ihn aus. Meine persönliche Meinung ist, dass man das nicht machen sollte. Ich kenne aus der Bibel, dass drin steht, dass am Ende der Zeit es Spötter geben wird, die sich über Engel und Gewalte erhebet und den Fürsten lästern werden. Und dass nicht einmal die Engel selber ein lästerliches Urteil über diese gefallene Engel gefällt haben, sondern gesagt haben, der Herr wird dich richten, ja? Also selbst die Engel, die ja viel mächtiger sind als wir Menschen, haben nicht sich die Ehre genommen und gesagt, du dummes Viech oder irgendwas, sondern sie haben gesagt, der Herr wird dich strafen. Ich bin nur dazu gesandt, das und das zu machen. Und halt in seiner Kraft kämpft er gegen diesen Dämon oder gegen das. Aber wir lesen nirgends, dass wir uns lustig machen sollen über das. Also, ich meine, mag sein, dass vielleicht mal ein Prediger herkommt und hier sagt, er lacht über den Teufel, ihr könnt es prüfen. Ich persönlich habe da Christen kennengelernt, ich halte es nicht für richtig, über den Teufel zum Lachen und sich lustig zu machen. Sondern wir sollten einen gesunden Respekt da davor haben. Aber mit dem Wissen, dass Jesus 1000-mal größer ist und dass Jesus den Teufel ausschalten wird. Uns betrifft es nur so weit, wenn uns der Teufel persönlich angreift, in klarer Autorität zum Sprechen und zum Sagen, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König und ich binde diese Mächte. Das haben wir gestern gelesen im Matthäus-Evangelium, wo Jesus zum Petrus sagt, ich gebe dir die Schlüssel für das Himmelreich. Was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und deswegen haben wir die Autorität, hier auf dieser Erde zum Sagen, wir binden diese Mächte im Namen Jesu, die über Alfdorf sind, die über meinem Leben sind, die mich kaputt machen wollen, die mir das spüren, die mir das merken. Dazu muss man halt ein bisschen geistlich empfindlich sein. Das kommt halt nicht natürlich, wenn ich mich nur mit Gott beschäftige. Aber wenn wir anfangen, normal mit Gott zum Leben, ja, biblisch, uns mit Jesus einfach beschäftigen und das im Alltag einbaut, habe ich gemerkt, bist du sensibel und spürst du einfach, wenn irgendwas los ist. Und da möchte uns Gott einfach ermutigen, einfach zum Kämpfen, so wie er auch ein Kämpfer ist und wie stark er ist. Und trotzdem zu seinen Rechten zum Sitzen und wissen, er ist König. Ich möchte nur zum Abschluss beten. Vater, in dem Namen Jesus, danket mir dir einfach für deine Freundlichkeit, für deine Gnade und Kraft mir. Danke dir einfach, Herr, dass mir dieses Wort einfach jetzt hören durftet und dass mir einfach da diesen Psalm anschauen durftet. Mir danke dir, Herr, dass du in großer Kraft wiederkommen wirst, Jesus. Und Ich bitte einfach, Herr, dass dieses Wort nicht nur in unsere Ohren liegt und im Lauf des Tages und der Woche verschallert wird, sondern ich bitte, Herr, dass in unserem Herz das jetzt fest ist, dass du kommen wirst in großer Kraft und dass wir in einer Zeit leben, die böse ist, aber in einer Zeit, in der wir auch wissen dürfen, es war noch nie so nahe an dir dran, wie es jemals zuvor war. Es ist jetzt richtig nahe, Herr, du wirst wiederkommen und es ist nicht mehr weit weg. Wir danken dir einfach, Herr, dass du nicht weit weg bist und dass du an unserem Leben wirksam bist. Und ich bitte jetzt einfach, Herr, dass du diese Versammlung hier segnest, dass du uns einfach reinigst, Vater, von aller Ungerechtigkeit. Ich bitte dich, Herr, dass du uns jede Ungerechtigkeit vergibst und dass du uns reinigst, da wo wir einfach falsch leben. Und ich bitte einfach, Herr, dass wir Offenbarungen bekommen, wo Dinge in unserem Leben sind, die nicht in Ordnung sind. Und dass du uns einfach auch hilfst, Vater, diese Dinge endgültig abzulegen und dass du uns einfach auch Verständnis dafür gibst, warum du auch Hass hast gegen diese Dinge, Herr. Dass auch wir Hass haben gegen Sünde, Vater. Dass wir nicht in unserem Herzen die Sünde lieben und versuchen, religiös dagegen vorzugehen, sondern, Herr, dass du uns Hass gibst gegen die Sünde, Hass gegen das Böse. Ich bitte, Vater, dass wir aus deinem Geist und aus deiner Kraft predigen und redet und dass wir uns einander ermahnen in deiner Liebe. Und ich bitte einfach, Herr, dass jetzt in dieser Zeit, wo Weihnachten ist, dass wir in dieser Zeit uns nicht mit religiösen Sachen beschäftigen oder auch nicht nur um die Geschenke denken und an das Fest, sondern Herr, dass auch da, wo vielleicht Tage sind, wo wir mal Ruhe haben, wir gerade Zeit haben, mal wirklich genüsslich aufzustehen, in Ruhe zum Beten, Zeit haben, einfach Herr, dein Wort zum Lesen, sich mehr mit dir zu beschäftigen. Ich bitte einfach, Herr, begegne du uns und bereite uns einfach vor auf das, was alles kommen wird, Herr. Und lass uns gestärkt in diese Zukunft gehen, einfach, Herr, dass wir bereit sind am Tag deiner Wiederkunft, dass wir bereit sind, wenn wir dich sehen werden, Herr, in Herrlichkeit und in Kraft. Wir danken dir, Jesus, dass du groß bist. Und ich bitte jetzt nur um das, dass du einfach in jedem von uns diesen Unglaube wegnimmst, Vater, wo Unglaube ist, dass du nicht mächtig bist zum Heilen, dass du nicht mächtig bist zum Befreien, sondern dass mir sagt, du hast die Macht, du hast die Kraft und der Wille ist auch bei dir. Und wir wollen das einfach glauben und in Anspruch nehmen, Jesus. Und ich bitte dich ja, dass du diesen Glauben in uns vollbringst. Wir danken dir, dass du unser Hohepriester bist, ein Priester der Gerechtigkeit, ein Priester des Friedens, König, und dass du wirklich im Himmel für uns einstehst. Wir danken dir, Herr, dass du das jetzt gerade auch tust, Herr, seit fast 2000 Jahren, und dass du an uns denkst, Herr. Wir danken dir dafür und wir preisen einfach deinen Namen, Herr. Amen.